Schieße. Ja, auch von mir einen wunderbaren Sonntagmorgen. Ich denke, alle gute Dinge sind drei. Und wenn euch jetzt schon drei das wünschen, ich denke, dann wird es ein guter Morgen, vor allen Dingen, wenn man sich mit Gottes Wort auseinandersetzen kann. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum so kurz nach der Begrüßung schon die Predigt kommt. Das hat einen guten Grund. Dafür, ich will sagen, muss ich mich entschuldigen, aber ich werde dann gleich auch relativ zügig euch verlassen müssen, so leid mir das tut, weil so um kurz nach eins mein Flieger geht. Das passiert halt, wenn man, ich will nicht sagen, so dumm ist, aber wenn Leute Hilfe brauchen und man sagt, natürlich helfe ich euch, dann passieren einem halt solche Sachen. Aber ich denke, auch das kann der Herr benutzen. Ihr habt euch vielleicht gewundert über den Text, den die Angelika vorgelesen hat. Das ist die Fortsetzung dessen, was wir vor einigen Wochen uns angeschaut haben, nämlich der zweite Teil des Philemon-Briefes. Ihr erinnert euch vielleicht, Philemon, ein reicher Christ, der sein Haus geöffnet hat, um dort einer Hausgemeinde Platz zu geben. Ein Mensch, von dem Paulus berichtet, dass er wirklich vorbildlich war. Ein Mensch, der das, was er hatte, Gott und den Geschwistern zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, und mit Sicherheit, wenn man so ein Anliegen hat, irgendetwas, was man nicht nur loswerden will, sondern was man vielleicht erreichen will, dann ist das ja oft schwer, so wie bringe ich das rüber, denjenigen, von dem ich was will. Dann traut man sich manchmal gar nicht, ihn zu fragen. Wie kann man dann so etwas rüberbringen, so dass man vielleicht eine Chance hat, dass derjenige das auch annimmt? Das ist oft sehr schwierig. Und eine ähnliche Situation finden wir hier in diesem zweiten Teil des Philemon-Briefes. Aber wie macht Paulus das Ganze? Vor einigen Wochen in dem ersten Abschnitt, da haben wir gesehen, wie Paulus zunächst mal seinem Freund, dem Philemon, diesem vermögenden und einflussreichen Christen, seine Wertschätzung ausdrückt. Er rühmt ihn für seinen Glauben an Jesus Christus. Und er dankt ihm für seine Liebe, für seinen Gemeinschaftssinn seinen Mitgeschwistern gegenüber. Jetzt mögen wir meinen, ja, der schleimt sich vielleicht irgendwie ein oder der schmeichelt es ihm. Aber wir haben beim letzten Mal gesehen, dass das ganz und gar nicht der Fall ist, sondern das, was Paulus am Anfang dieses Briefes zum Ausdruck bringt, ist aufrichtig. Es kommt von ganzem Herzen, weil er den Philemon in seinem Handeln genauso erlebt hat. Ich denke, das ist eine gute Ausgangsbasis. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Übersetzung von Philemon hieß der Geliebte. Und ich denke, der Name spricht in dem Fall für sich. Ich denke, so eine gute Beziehung, wie wir sie hier finden, zwischen dem Paulus und dem Philemon, ist sicherlich eine gute Ausgangsbasis, wenn man bei jemand etwas erreichen will. Und ich denke, es ist durchaus legitim oder vielleicht sogar gut, zunächst mal das zum Ausdruck zu bringen, was einen verbindet, anstatt direkt mit dem Anliegen, so eine Tür einzureißen, sofort zur Sache zu kommen, sondern sich vielleicht auch erstmal auf das zu konzentrieren, was man gemeinsam hat, was einen verbindet, um dann denjenigen dort abzuholen und ihn mit hineinzunehmen in das Anliegen. Ich denke, ein Rezept, was sehr häufig funktioniert. Und das ist sozusagen der Vorläufer dessen, was heute Morgen vor unseren Augen stehen soll. Das, was die Angelika vorgelesen hat, das ist das große Anliegen, was der Paulus gegenüber dem Philemon hat. Im Zentrum dieses Philemon-Briefes steht ein ganz persönliches Anliegen. Und ich denke, wir finden das sicherlich an vielen Stellen in der Bibel, aber hier ist es wirklich sehr persönlich. Eine Privatangelegenheit, in die wir hier mit hineingenommen werden. Und es geht letztendlich noch um viel mehr. Es geht letztendlich um die grundsätzliche Haltung, von der Paulus hier spricht und die er sicherlich nicht nur vom Philemon erwartet, sondern letztendlich auch von uns allen. von mir und von dir. Letztendlich geht es darum, dass wir den Geist Christi in uns wirken lassen, dass er bei uns zum Zug kommt. Es geht letztendlich darum, dass wir das Evangelium praktisch leben. Und ich weiß nicht, ihr alle habt das sicherlich schon ein paar Dutzend Mal im Radio gehört oder im Fernsehen, diese Parodie auf die IKEA-Werbung, schraubst du noch oder wohnst du schon? Ich denke, wir alle kennen diesen lustigen Satz. Aber diesen lustigen Satz, den können wir auch auf uns anwenden. Und vor allen Dingen vielleicht auch gerade für die, die hier vorne stehen, aber ich denke, er gilt letztendlich für uns alle. Predigst du nur oder lebst du es auch? In der Bibel heißt es, selig sind, die Gottes Wort hören und danach tun. Ich denke, das ist durchaus ein Satz, der uns wachrütteln soll. Und wir werden davon noch mehr hören. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal das Anliegen, das der Paulus hier dem Philemon vorbringt. Im Zentrum steht eine Person. Onesimus war ein Sklave. Und das war damals zu dieser Zeit üblich. Da gab es sehr viele Sklaven. Und viele Sklaven gab es auch noch viele hundert Jahre danach. Nomen ist Omen. Und wir haben das vorhin schon gehört, bei dem Philemon, der Geliebte, so gibt es auch eine Übersetzung für den Namen Onesimus. Und sein Name bedeutet der Nützliche. Ich denke, auch ein sehr vielsagender Name. Und vielleicht war das auch der Grund, warum der Philemon damals diesen Onesimus gekauft hat. Er sollte ihm nützlich sein. Er sollte für das Geld, was er für ihn ausgegeben hat, ihm Nutzen bringen. Er hatte investiert. Und das ist ganz klar seine Aufgabe. Und ich denke, auch wenn es heute keine Sklaven mehr gibt, finden wir doch dieses Prinzip in unserer Gesellschaft wieder. Ich denke, die meisten von uns gehen noch arbeiten und in einer modernen Wirtschaft, da ist es eben so, dass das, was wir dort machen, wofür wir auch unseren Lohn erhalten, das soll letztendlich sich rentieren. Kein Arbeitgeber bezahlt jemand, wenn er nicht einen entsprechenden Nutzen von ihm hat. Und genauso wie dieser Onesimus, der seinen Nutzen bringen soll, so sollen eigentlich auch wir sein, nützlich. Und wehe, wenn das nicht so ist, dann gibt es ein Problem. Und genau dieses Problem, das finden wir auch hier in diesem Brief wieder. Offenbar, so drückt Paulus das hier aus, hat dieser Onesimus seinen Ansprüchen nicht genützt. Wir haben das gelesen, er hat es an den Philemon geschrieben, er hat dir keinen Nutzen gebracht. So schreibt der Paulus das seinem Besitzer. Aber wenn das alles gewesen wäre, es wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Aber es geht noch viel weiter. Denn dieser Onesimus, der ist weggelaufen. Und ich denke, wir alle wissen, was das heißt und was es vor allen Dingen damals geheißen hat. Dieser Onesimus ist von Philemon zu Paulus geflüchtet. Zu dem Paulus, von dem er vielleicht mitbekommen hat, als Paulus mit dem Philemon zusammen war, dass dieser ein Mann war, den sein Herr geschätzt hat. Dieser Paulus, der es geschafft hat, diese frohe Botschaft von Jesus Christus seinem Herrn nahe zu bringen, der dann zum Glauben gekommen ist an diesen wunderbaren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sklave, der nicht gehorsam war, der ist geflüchtet. In der damaligen Gesellschaft bedeutete das zielsicher das Todesurteil. Geflüchtete Sklaven wurden in der Regel getötet. Allein schon, um andere abzuschrecken, ihnen das gleich zu tun. Und vielleicht mit viel, viel Gnade, mit massiven Strafmaßnahmen, wäre er vielleicht am Leben geblieben. Und das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Also gar nicht so eine Friede, Freude, Eier-Geschichte, sondern wirklich eine ganz, ganz ernste Sache. Rein formal war Onesimus dem Tode geweiht. Und jetzt kommt das Anliegen, das Paulus dem Philemon vorbringt. Und ich denke, das ist interessant, wenn wir uns das anschauen, denn die Ansicht, die Paulus hier vertritt, sie ist ganz anders als die gesellschaftliche Meinung der damaligen Zeit. Paulus verlangt hier etwas, was eigentlich gar nicht geht, was eigentlich unmöglich ist. Und genau das, dieses unmögliche Anliegen, das drückt er hier in diesem Brief auch aus. Er schreibt, was ich mir von dir, Philemon, wünsche. Ich weiß, dass ich dazu eigentlich kein Recht habe, aber falls du darauf eingehst, dann bin ich bereit, dich dafür entsprechend zu entschädigen. Alles, was du an Schaden hast, das bezahle ich dir. Lass diesen Onesimus bei mir, oder ich kann ihn auch zu dir zurückschicken, aber ich kann ihn hier auch sehr gut gebrauchen. Und wir erinnern uns, Paulus war damals in Gefangenschaft, er war im Knast. Und ich denke, das finden wir auch dann an den Absendern dieses Briefes, die in dem letzten Vers erwähnt werden. Er hatte einige Mitgeschwister als Hilfe und eben auch diesen Onesimus, der ihm nützlich war, wie sein Name das sagt. Aber er geht noch weiter. Er wünscht sich, von dem Philemon auf sein Recht zu verzichten, auf sein Recht, ihn töten zu lassen, auf sein Recht, ihn wieder zurückzunehmen. Aber er wünscht sich das von ihm, aber er bittet ihn, dass er das freiwillig tut. Ein interessanter Sachverhalt. Onesimus, der Nützliche. Versetzen wir uns in die Lage des Philemon. Für ihn war er ein Nichtsnutz. Einen, den er gar nicht gebrauchen konnte, und jetzt war er auch gar nicht mehr da, er ist weggelaufen. Aber was muss passiert sein, dass sich Paulus für diesen Onesimus so einsetzt? Wenn wir uns die Verse genauer anschauen, dann sehen wir, dass eine ganze Menge passiert ist. Onesimus ist nicht nur seinem Herrn weggelaufen, sondern wir lesen hier in diesen Abschnitten, dass er einen anderen Herrn gefunden hat. Er hat den gefunden, der wirklich Herr ist und den man wirklich Herr nennen kann, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Onesimus hatte zum Herrn gefunden. Und dasselbe, was der Philemon zuvor erlebt hat, nämlich diese Bekehrung, dieses Hinwenden zu einem heiligen und gerechten Gott, genau das hat Onesimus auch erlebt. Es ist ihm genauso gegangen. Eine Lebenswende. Onesimus hatte sich zum christlichen Glauben bekehrt. Nun mögen wir meinen, vielleicht so ein Trick, um aus der Bredouille herauszukommen, so, oh, werde ich mal gläubig und dann sind alle Schwierigkeiten vorbei, dann müssen die mich ja alle lieb haben. Aber ich denke, der Paulus, der hatte das ja miterlebt, diesen Wandel im Leben des Onesimus. Und der Paulus hatte ganz und gar nicht diese Auffassung. Und ich denke, diese Auffassung hatte er nicht aus zwei Gründen. Denn er hat miterlebt, wie sich dieser Onesimus gewandelt hat, wie er sein Verhalten geändert hat und wie er seine Bekehrung durch sein praktisches Leben bezeugt. Denn Onesimus ist zu jemandem geworden, der ihm sehr nützlich geworden ist. Aus diesem angeblichen Nichtsnutz wurde jemand, der großen Nutzen mit sich bringt. Und deshalb wollte er ihn gerne behalten. Er schreibt, dieser Onesimus ist ihm eine große Hilfe in seiner eigenen schwierigen Lage. Aber er weiß auf der anderen Seite auch, dass in der damaligen Gesellschaft er natürlich jetzt nicht einfach das Recht brechen kann und sagen kann, hey, ich bin hier jetzt der große Big Mac, der bleibt jetzt hier. Nein, er, ja, der große Chef, wie auch immer, ne? Also, er weiß, dass der Onesimus dem Philemon gehört und dass er ihn eigentlich zurückschicken muss. Und hier finden wir mit dieser Aussage, hey, ich kann den auch zu dir zurückschicken, ein Stück weit auch die Größe des Onesimus oder das, was sich in seinem Leben geändert ist. Denn von jemandem, der weggeändert hat, von jemandem, der weggelaufen ist, ist er jetzt bereit, zurückzukehren. Obwohl er bestimmt Angst hatte davor. Denn wir müssen ja überlegen, was das bedeutet. Wenn er jetzt freiwillig zurückkehrt, dann steht da eigentlich eine Gerichtsverhandlung vor ihm, die im dümmsten Fall mit dem Tode endet. Er musste mit massiven Strafmaßnahmen rechnen. Alles andere wäre sonst nicht konform in dieser Gesellschaft gewesen. Aber wir merken hier, dass im Leben des Onesimus sich einiges verändert hat. Denn der Glaube, der in seinem Herzen wohnt, ist stärker als das Gesetz der Gesellschaft. Und er ist bereit, zurückzugehen. Das ist wirklich sehr schwer vorstellbar. Und solche, die es wagen, das Evangelium so radikal zu leben, die stehen oft im Widerspruch zur Gesellschaft. Und ist es heute in vielen Punkten nicht genauso? Derjenige, der anders denkt, der zum Evangelium, zu Gottes Wort steht, der steht im Widerspruch zur modernen Sklavengesellschaft. Anpassung, das ist viel einfacher, als Widerspruch zu zeigen oder einfach nur Rückgrat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, viele von uns erleben das, vielleicht nicht täglich, aber oft in ihrem Umfeld, in ihrem Arbeitsplatz. Aber kommen wir zurück zu Paulus und seinem Anliegen. Ein großes Anliegen und ein unmöglicher Wunsch. Aber Paulus setzt da noch eins obendrauf. Und das ist das, was mich so fasziniert hat an diesem Brief. Er sagt nicht nur, nimm diesen Sklaven bitte zurück. Oder wenn du mir einen großen Gefallen tun willst, dann lass ihn einfach hier, dass er mir nützlich sein kann. Nein, er geht noch weiter. Er sagt ihm, wenn du ihn zurücknimmst, dann nimm ihn an wie einen Bruder. Er ist nicht mehr dein Sklave, sondern als Mitchrist ist er eigentlich ein freier Mann. So wie du und ich. Durch seine Hinwendung zum Glauben ist Onesimus ein Bruder geworden. Und es gilt auch für dich, der du der Herr dieses Sklaven bist. Du kannst doch deinen Bruder nicht als Sklaven halten. Sonst verleugnest du deinen eigenen Glauben. Ich denke, ein Wunsch an diesen Philemon, der es wirklich in sich hat. Und mit dieser Forderung, die Paulus hier stellt, ist er eigentlich seiner Zeit weit voraus. Und es hat ganz viele Jahrhunderte gedauert, bis das, was Paulus auch hier in diesem Brief zum Ausdruck bringt, wirklich die Menschen und vor allen Dingen auch Christen verstanden haben, was es bedeutet. Denn das dauerte bis ins 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, also genau genommen im Jahr 1807, als in England nach einer 10-stündigen Debatte ein Gesetz verabschiedet wurde, das den Handel mit Sklaven im Einflussbereich des britischen Weltreichs verboten hat. Das wurde sogar gleichgesetzt mit Piraterie. Und das Interessante ist, dass derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, ein angesehenes Mitglied im britischen Unterhaus, dass das ein Mann war, der sich gut 20 Jahre vorher bekehrt hat, der gläubig geworden ist. Und ich denke, sein Taufschein war mehr als ein Stück Papier, sondern er hat eigentlich diese Frage in seinem Leben beantwortet. Predigst du noch oder lebst du deinen Glauben schon? Und er hat es umgesetzt. Und seine Mission, sein Auftrag war es eben, dieses Ende des Sklavenhandels damals nach vorne zu treiben. Und es hat 18 Jahre gedauert, bis dieses Anliegen, was er immer und immer wieder im Parlament vorgebracht hat, dann tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Und wir finden noch mehr solcher Männer, auch wenn wir an Martin Luther King denken, in seinem Kampf für Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen, von diesem Traum, von dem er gesprochen hat, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird. Und er hat davon geträumt, dass Schwarze und Weiße nebeneinander leben, als eine Nation, nicht mehr getrennt nach Hautfarbe. Ein wunderbarer Traum. Und ein Stück weit ist die Grundlage dafür, denke ich, auch hier in diesem Abschnitt gelegt, der heute hier vor unseren Augen steht. Am Anfang dieser Predigt habe ich gesagt, dass im Zentrum des Philemonbriefs ein persönliches Anliegen steht. Eigentlich eine Privatangelegenheit. Aber ich denke, wir haben gemerkt, wenn wir uns diesen Text anschauen, dann geht es dabei um viel mehr. Es geht um eine grundsätzliche Haltung, die sich Paulus nicht nur von dem Philemon wünscht, sondern auch von uns. Es geht darum, dass wir den Geist Gottes in uns wirken lassen, dass er bei uns zum Zug kommt. Es geht darum, dass wir das Evangelium praktisch leben. Nun, natürlich kann man diese Sätze leicht so daher sagen. Was bedeuten diese Sätze für mich? Wo bin ich herausgefordert? Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, gibt es viele Beispiele. Vielleicht fallen uns Menschen ein, die versagt haben, die an mir oder an anderen in irgendeiner Form schuldig geworden sind. Sind wir bereit, diesen Menschen eine zweite Chance zu geben, wie damals Paulus diesem Onesimus eine zweite Chance gegeben hat? Oder bleiben diese Menschen für uns immer ein Nichtsnutz? Vielleicht stehen wir auf dem Standpunkt, was der oder die mir angetan hat, das kann ich nie vergessen. Und da mögen wir recht haben. Vergessen kann man das vielleicht nicht, aber wir können vergeben. Und das ist ein wunderbares Vorrecht, das wir haben, denn wir kennen den, der zuerst vergeben hat, der sich für uns geopfert hat am Kreuz von Golgatha. Und wenn uns das vor Augen steht, dann ist es eine Kleinigkeit, für uns auch anderen zu vergeben. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieser Onesimus, von dem wir hier gelesen haben, derselbe Onesimus ist, den wir im Kolosserbrief finden, im Kapitel 4, Vers 9, wo er als Begleiter des Paulus erwähnt wird, wo dieser Onesimus auch im Brief an die Epheser dreimal erwähnt wird, wenn es der gleiche Onesimus ist, der ehemalige oder der Sklave des Philemon, dann darf man annehmen, dass dieser Philemon die Erwartung des Paulus nicht enttäuscht hat, dass er diese zweite Chance genutzt hat und dass dieses Anliegen, das Paulus hier an den Philemon richtet, von Philemon auch erhört wurde. Merken wir, dass es durchaus etwas nützt, wenn man beharrlich ist, wenn man den Mut hat, etwas auszusprechen, Anliegen zu formulieren. Nicht immer, aber ich denke, immer öfter. Ich denke, es nützt grundsätzlich immer etwas, wenn nicht nur zugeschaut wird. Und wenn wir uns an die Worte des Herrn Jesus erinnern, dann denke ich, drückt er das sehr schön aus, wenn er sagt, was ihr meinen geringsten Brüdern oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich denke, wir können uns hier sowohl an dem Verhalten des Philemon, wie sich das so weiterentwickelt hat, aber auch an dem Mut des Paulus, diese Wünsche zu äußern, sich für Philemon einzusetzen, für Onesimus einzusetzen, aber auch dann an dieser Umkehr, dieser zweiten Chance, die Onesimus genutzt hat. Ich denke, dass wir uns daran ein sehr schönes Beispiel nehmen können, was wir auch praktisch anwenden können in unserem Leben. Und das wünsche ich euch. Amen.